das auch immer ganz besonders, nach Bremen zurückzukommen. Und tatsächlich jährt sich das in diesem Jahr. 40 Jahre, dass ich hier bei diesem wundervollen Sender anfangen durfte. Und das ist durchaus emotional, wenn ich dann so durch Bremen laufe, alte Bekannte, Freunde treffe und hier beim Sender bekannte Gesichter sehe. Das ist immer sehr besonders.
Und vor allen Dingen, es ist immer noch dieses Gefühl da, obwohl sich alles verändert hat. Also das ehemalige Radio Bremen Gelände, Gebäude gibt es
nicht mehr. Ist abgerissen, ja. Da ist heute ein Möbelhaus.
Das Ersatzstudio, was mal eine Zeit lang funktioniert hat, ist auch nicht mehr da. Ein paar Kolleginnen und Kollegen sind auch nicht mehr hier. Und trotzdem spürst du, das ist der Ort, von dem ich herkomme.
Ja, das ist nicht nur Radio Bremen, das ist auch diese Stadt, ohne schleimen zu wollen. Aber Bremen hat einen unglaublichen Freiheitsgeist. Dieser kleine, unabhängige Staat und gerade Radio Bremen, die immer kämpfen müssen um die Töpfe innerhalb der ARD, dass sie überhaupt noch weitersenden dürfen.
Das hat sich nicht verändert.
Das hat sich nicht verändert. Und das macht Menschen besonders kreativ. Und diesen Geist habe ich versucht, mir eigentlich so bis heute immer in meiner Arbeit zu bewahren, dieses Freiheitliche, was ich hier in Bremen gelernt habe, mit in meine Arbeit und mein Leben einzubeziehen.
Du hast einen Applaus. Vor 40 Jahren hast du hier angefangen, aber beworben hier hast du dich schon viel früher.
Ja, ich habe mich beworben mit 12. Da habe ich meiner Redakteurin, mit der ich dann später zusammengearbeitet
Birgit
habe.
Birgit Reckmeier.
Ja, habe ich aus einem Matheheft habe ich einen Zettel rausgerissen, habe geschrieben, liebe Redaktion von Radio Bremen, ich weiß, Sie sind auf der Suche nach einem Kinderdarsteller für Loriot. Dicky Hockenstedt wurde gesucht und ich sah eigentlich, ich hatte das richtige Gewicht schon mal für Dicky Hockenstedt und insofern habe ich mich beworben und dann wurde ich aber nicht genommen. Warum wurde ich nicht zum Casting eingeladen? Ich kam aus Recklinghausen, denen waren die Bahnkarte zu teuer. Das musste ein Kind aus Bremen sein. Und das war dann auch kein Junge, der es gespielt hat. Da haben sie dann wieder gespart. Das hat ein Mädchen gespielt, aber sie ist in die Geschichte eingegangen und sie hat es wunderbar gemacht.
Großartige Geschichte. Und mit Birgit Reckmeier, das ist so ein bisschen für dich gewesen wie für Katharina Müller, für Katharina Witt, Jutta Müller.
Auf jeden Fall.
Streng, aber
bestimmt.
Ja, aber herzlich und gut.
Ja, das ist schon ziemlich vergleichbar. Gestern Abend hatten wir ein Zusammentreffen der alten Freunde Radio Bremen. Birgit war da, Regieassistentin. Und Birgit hat mich immer in diese schrecklichen Situationen, der ein oder andere wird sich erinnern, ich musste beispielsweise in die Bundespressekonferenz rein und fragen, wo bleibt die Mark? Was machen Sie mit unseren Steuergeldern? Ich bin nicht bereit, für den Verteidigungshaushalt der Bundesregierung weiter mein Geld abzugeben. Rechnen Sie mir vor, wie viel Panzer Sie von meinem Geld kaufen. Derlei Fragen. Und ich saß in der Bundespressekonferenz, hatte eigentlich auch vor, mutig aufzustehen. Und dann kam der Sprecher der Bundesregierung und sagte, meine Damen und Herren, es tut uns leid, etwas Außergewöhnliches ist passiert. Willy Brandt kommt jetzt in die Pressekonferenz. Und da wurden dann tatsächlich dank seiner Hilfe im Irak Geiseln befreit. Oh yeah. Und die Republik hatte wochenlang darauf gewartet, dass diese Geiseln befreit werden. Und er brachte nun diese erlösende Botschaft.
Und du?
Ich saß da quasi Tränen überströmt. Dann ging Willy Brandt und Birgit sagte, so, jetzt fang an mit deinen Fragen. Das mache ich auf keinen Fall. Ich kann doch jetzt nicht aufstehen. Und dann habe ich es dennoch gemacht. Und all diese extrem negativen Reaktionen, die ich geerntet habe, hatten
die Kollegen
auch,
waren sauer?
Ja, weil die hatten, was ist das ja? Nahezu, ich will es jetzt nicht pietätlos nennen, aber es war schon ein Unding.
Ja, aber die Bahnfahrt nach Berlin, die war bezahlt und ein zweites Ticket gab es nicht. Oder warum?
So ähnlich. Ja, ja.
Und unter den vielen berühmten Szenen, mit denen du verbunden bist, ist die Szene der Staatsempfang für Königin Beatrix. Kannst du es noch ertragen, darauf angesprochen zu werden oder gar die Bilder zu sehen? Oder sagst du, irgendwann muss Schluss sein, auch mit der Szene?
Nein, das ist ein Markenzeichen. Ich hatte wirklich das große Glück, mit dieser Geschichte national, in dem Moment auch international, für Furore zu sorgen. Ich bin dankbar dafür, dass ich das erlebt habe. Und dass ich es mir angucken muss, wieder und wieder, das muss jetzt nicht dringend sein. Jetzt, aber angesprochen werde ich gerne.
Also, wie du willst. Wir haben sie da, die Szene.
Ja, ich kann ja wegkommen. Ja.
Da sieht man das.
Der Herr, das Schlussbild, das war der Protokollchef von Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Genau. Was machte der? Der wollte mich verunsichern und griff mir in die Brust. Nicht ahnend, dass ich keine Frau bin und mich das insofern nicht gestört hat.
Der hat das bis zuletzt nicht gerafft.
Ich denke, er hat es dann am Ende irgendwann verstanden, aber dachte, ich greife jetzt einmal in die Brust, dann wird die schon Ruhe geben.
Wahnsinn. Hat es denn ein Nachspiel gegeben zu dieser, das war ja praktisch eine Hausfriedensbruch.
Also, als wir da reinfuhren, es war nicht wirklich geplant, dass wir da reinfahren. Es war eigentlich geplant, wir fahren vor bis zu diesem Schlagbaum. Dann kommt der wachhabende Soldat und sagt, hahaha, selten so gelacht, Herr Kerkel, denn jetzt fahren Sie mal wieder zurück. Und dann hätte ich im Studio gestanden und gesagt, jetzt sehen Sie, was heute in der Sendung alles nicht funktioniert hat. Stattdessen ging der Schlagbaum aber hoch. Und ich mir dachte, oh.
Ohne jede Kontrolle.
Ohne jede Kontrolle, der Wagen, also, obwohl wir wirklich bewusst alles falsch gemacht haben, Bremer Kennzeichen, auf der holländischen Flagge haben Sie mein Gesicht, haben Sie quasi draufgelegt. Also wir wollten uns ja auch nicht strafbar machen, haben es dann letztendlich auch nicht, weil sie uns ja freiwillig reingelassen haben und ich mir irgendwann gesagt habe, womit kann dir gar nichts passieren? Sag einfach, du hast Hunger, du bist lecker Mittagessen. Dann kann dir auch nichts passieren.
Aber war bei dieser Aktion die berühmte Birgit Reckmeyer auch dabei?
Birgit Reckmeyer saß zu meinen Füßen unten in der Limousine. Und dann habe ich gesagt, Birgit, die lassen uns durch. Quatsch, die lassen uns nicht durch. Du kannst die Nummer jetzt ganz auf. Ich sage, nein, die lassen uns durch, wir sind durch. Davon steht der Bundespräsident. Dann mach weiter.
Und, also ich weiß, das ist bestimmt eine Ente, aber ich frage trotzdem nach. Ist es wahr, dass statt dass du oder Radio Bremen einen Anschiss bekommt vom Bundespräsidenten, du eingeladen worden bist zum Essen?
Weizsäcker fand das, nee, zum Essen nicht. So viel Geld haben sie dann nicht ausgegeben. Aber Weizsäcker hat mich dann zu einer privaten Führung eingeladen durchs Bellevue. Was ich eine nette Geste fand. Sehr. Hat er so, jetzt sehen Sie mal, wie das hier aussieht. Das
und konnte auch lachen über die Geschichte.
Sehr, ja.
Okay.
Ja.
In diesen Tagen erscheint dein neues Buch. Es gibt wenige Sachbuchautoren, die so viel Erfolg gehabt haben. Ich glaube, das Buch, was sehr viele auch von uns gelesen haben, Ich bin da mal weg, das ist das meistverkaufte Sachbuch gewesen in der Geschichte der Bundesrepublik. Über 5 Millionen Exemplare. Und jetzt gibt es ein neues Buch, das heißt, gib mir etwas Zeit, liegt mir das der Titel. Und da gibt es auch plötzlich wieder eine Verbindung zum Adel, und zwar zum Allerhöchsten. Darunter machst du es nicht. Warum? Weil du hast dich auf Ahnensuche gemacht. Du hast geguckt, wo komme ich eigentlich her? Und wo bist du gelandet?
Ja, die Geschichte ist unterhaltsam, aber auch kompliziert. Die Geschichte beginnt eigentlich in Amsterdam, als ich 6 Jahre alt bin und irgendwie mit meinen Eltern durch diese Stadt laufe und das Gefühl habe, das ist meine Stadt. Hier will ich nicht mehr weg, hier gehöre ich
hin. Das habe ich gelesen und das ist wirklich kein Witz, das ging dir wirklich so. Weil
das war so,
ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin an einem Ort, an dem ich nie war und habe das Gefühl, vielleicht kennen das andere hier auch in der Runde, hier war ich schon mal.
Ja, ich hatte gar nicht so sehr das Gefühl, hier war ich schon mal, sondern ich hatte auch nicht das Gefühl, das ist meine Heimat, sondern ich gehöre irgendwie an diesen Ort.
So meinte ich es.
Ja, und ich habe dann eigentlich seit meiner Jugend war ich interessiert an Ahnenforschung. Und kurz bevor die Pandemie anfing, hatte ich zufälligerweise einen DNA-Test gemacht. Und dann kamen die Ergebnisse und wir rutschten in diese 3-jährige Pandemie. Und ich habe gesagt, gut, das sehe ich jetzt als einen Auftrag an. Jetzt untersuche ich meine Familiengeschichte. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es 3 Jahre dauert. Bis ins letzte Detail und habe dann versucht, so weit wie möglich zurückzugehen in der Zeit. Und meine früheste Vorfahrin, die ich gefunden habe auf der väterlichen Seite, ist eine gewisse Gretchen Hühnerjäger aus dem Jahr 1395 aus Lübeck. Und der früheste Vorfahre meiner Mutter ist ein Hendrik Kehlbrecher aus Brabant. Wo ich mir dachte, das ist jetzt nicht die feinste Gesellschaft, aber ich bleib mal am Ball. Der weiß, was ich da noch brauche.
Und du bist... Du bist am Ball geblieben und du bist ein lebender Vielvölkerstaat.
Ja, ich habe dann festgestellt, erfreulicherweise, ich fand das ganz spannend. Also in mir ist viel Holländisches drin, das hat mich jetzt nicht so gewundert. Frankreich ist mit drin, Polen ist mit drin, Italien ist mit drin.
Das ja, aber nur mit 4%.
Nur mit 4%, oh, der schlägt aber voll durch. Die 4% Italiener, die haben es in sich, so ist es nicht.
Und aber vor allem Skandinavier, ne?
Skandinavier, viel Skandinavier. Und das konnte ich auch alles irgendwie dann so in der Ahnenforschung bestätigt wissen. Und eben britische Vorfahren. Und das schien mir dann doch irgendwie skurril, weil ich bei meiner Ahnenforschung zunächst mal keine britischen Vorfahren finden konnte.
Und dann?
Dann bin ich weiter in diese Forschung gegangen und ich konnte über alle meine Großeltern konnte ich relativ viel in Erfahrung bringen. Nur über die Mutter meines Vaters, also die Großmutter Bertha, bei
ganz
der ich aufgewachsen
Figur
bin.
Für dich, ne?
Meine Großmutter hat mich großgezogen nach dem Tod meiner Mutter und für mich daher ja die wichtigste Bezugsperson in meinem Leben. Und ich konnte weder ihre Geburtsurkunde finden, noch herausfinden, wo sie gewohnt hatte, in Marienbad. Denn da kam sie ursprünglich her. Und da habe ich versucht, mich zu erinnern. Was habe ich denn noch für Erinnerungen? Was hat meine Großmutter erzählt? Und ich erinnerte mich unter anderem daran, dass ich im Jahr 1987 in meiner Fanpost einen Brief hatte von einer Frau, die auch in Marienbad geboren war und etwa gleichaltrig mit meiner Großmutter.
War mal ein sehr mondäner Ort.
Marienbad ist und war ein sehr moderner Kurort im heutigen Tschechien. Und die schrieb mir nun, dass meine Großmutter das Kind aus einer unehelichen Liaison eines britischen Königs sei. Und damals dachte ich, witzig, das ist total witzig. Ging zu meinem Vater und sagte, Papa, du glaubst nicht, was ich hier für einen Brief bekommen habe. Die Reaktion meines Vaters war so ein bisschen gemischt. Er sagte, ja, gib mir mal diesen Brief, du sprichst auf keinen Fall mit der Oma darüber. Das lässt du bleiben. Die Oma hat eine Operation hinter sich, darauf sprechen wir sie auf keinen Fall an. Daran habe ich mich gehalten. Dann wurde meine Oma irgendwann mit Anfang 90, ging sie so in die Demenz. Und fing an, Geschichten zu erzählen. Aus einem Schloss, in dem sie gelebt hatte, dass sie bei einem Grafen war. Und wir als Enkel lachten immer und haben gesagt, witzig, die Oma, die denkt sich hier Geschichten aus. Eine Dollar als die andere. Die Kaiserin hätte sie immer besucht und Kleider mitgebracht. Und die Schweineprinzessin hätte sich um sie gekümmert. Und das alles war mir noch so in Erinnerung. Und lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kam ich dann an die Geburtsurkunde meiner Großmutter und stellte fest, die ist unehelich geboren, so wie seinerzeit diese Frau in diesem Brief behauptet hatte. Und dann bin ich immer tiefer in die Forschung eingestiegen. Und wenn du so einen DNA-Test machst, dann hast du auf diesen Plattformen sogenannte Matches. Das sind Menschen auf der ganzen Welt, die auch so einen Test gemacht haben, mit denen du mehr oder weniger verwandt bist. Und da gab es einige auffällig, ja, so ungefähr an die 30, 40 aus Großbritannien, aus Australien, die in ihren Stammbäumen nachweisen wollten, dass sie entweder von den Tudors, den Stuarts und den Plantagenets abstammten. Und so bin ich dann immer weiter vorgedrungen, bis irgendwann ich mir dachte, eigentlich bin ich so weit, dass eigentlich nur einer in Frage kommt, als ein Aristokrat, der als Vater meiner Großmutter in Betracht kommt. Und ich habe dann gegoogelt, ich habe gedacht, wer sucht, der findet. Man muss aber auch irgendwie wissen, was man sucht. Und habe dann eingegeben, wer war 9 Monate vor der Geburt meiner Oma, welcher englische Aristokrat war da in Marienbad? Und das war König Edward VII. Das fand ich erstmal lustig. Und habe gedacht, das wäre ja ein Knaller. Das ist ja der absolute Hammer. Und dann habe ich ein Bild von ihm gesehen und dachte, der sieht der Oma aber sehr gut.
Ja, also wir halten fest, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dein Urgroßvater König Edward VII. Gewesen.
Wenn du mir hier eine Bibel hinlegst und ich soll drauf schwören, das mache ich nicht. Aber
ich habe ja auch nur gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und du bist Thronfolger?
Ja, natürlich.
Und zwar, ja, weißt du, in welcher Position?
Ich stehe an, Moment, ich stünde, so geht die Formulierung richtig, an Platz 111. Nun ist aber meine Großmutter erstens unehelich geboren, zweitens katholisch getauft und drittens war sie mit einem Kommunisten zusammen. Also insofern falle ich eigentlich ganz aus der Geschichte.
Und warum, welche Erklärung hast du, dass sie, diese Oma, Tante, so erzählt hat von vornehmer Umgebung?
Naja, ich habe dann recherchiert.
Von einem Schloss, auf dem sie gewohnt hat, edler Wäsche. Was hatte sie dann doch eine Kindheit, obwohl es ein uneheliches Kind war, das, wo sie betreut wurde von irgendwelchen königstreuen Menschen?
Ich habe dann meinen Cousin kontaktiert, der 10 Jahre älter ist als ich und auch immer so ein bisschen näher dran war an meiner Oma und so ein bisschen mehr wusste. Und der mir dann bestätigte, ja, ja, die Oma ist im Schloss geboren, in der Nähe, nicht im Schloss geboren. Sie hat im Schloss gelebt, in der Nähe von Münster. Und in der Tat lebte sie beim Grafen, das klingt jetzt, als wäre es von Loriot, von Reichsgrafen Bonifatius von Hatzfeld-Trachtenberg.
Und jetzt kommt der Familie,
sehr berühmte Familie. Ja. Dessen Onkel war deutscher Botschafter in London und seine Gattin war Prinzessin Olga von Manuk-Bai. Auch diesen Namen habe ich mir nicht ausgedacht. Und ihr Onkel war ebenfalls rumänischer Botschafter in London. Die Ehe war kinderlos. Er war sehr dandyhaft. Sie galt, so nannte man das damals, als Mannweib. Und bei diesen beiden Herrschaften ist meine Großmutter bis zu ihrem 17. Lebensjahr aufgewachsen. Der Graf war Kammerherr des deutschen Kaisers. Und die Kaiserin war nachweislich immer wieder in diesem Schloss. Das heißt, all das, was meine Großmutter da so erzählt
hat, sie selber erlebt.
Das hatte sie wirklich erlebt.
Ja. Und das heißt, der König hat sich noch gekümmert
um die unehelichen Kinder.
Das heißt, er hat ein Budget zur Verfügung gestellt und adlige Freunde oder Verwandte gebeten, sich um diese... Ja. Bertha, das einzige uneheliche Kind?
Nein, jetzt wird's vertrackt. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Ich krieg die Geschichte selber nicht ganz auf die Reihe. Dieser Graf Bonifatius von Hatzfeld-Trachtenberg war gleichzeitig nachweislich der Onkel des einzigen illegitimen Sohnes von Edward, und zwar des Herzogs von Beausson de Périgord de Talleyrand. Das heißt, ja, ich können das alles nachlesen, das stimmt. Die denken sich auch, der Opa wird langsam, der dreht langsam hier an.
Jetzt kommen also die ersten Fremdsprachen zugute.
Insofern ist meine Großmutter tatsächlich Wahnsinn. In der erweiterten Familie ihres Halbbruders aufgewachsen.
Ach komm. Also, würden wahnsinnig gerne noch
mal... Ja, ich musste genauso schlucken. Das ist mein
Ich habe mir selten in meinem Leben ein Gespräch geführt, in dem ich so wenig gesagt habe, weil ich höre dir wirklich atemlos zu und ich bin erstaunt. Aber wir schauen uns mal ein Kinderbild von dir an, um zu gucken, ob es eine gewisse Ähnlichkeit gibt zu Edward. Kommt schon. Ja.
Ach so, ich soll jetzt sagen, ob ich Edward ähnlich sehe auf dem Bild.
Aber hast du nicht danach geschaut, ob es eine Ähnlichkeit gibt?
Es gibt eine Ähnlichkeit, wobei ich sagen muss, ich bin derjenige aus der Familie, der so ein bisschen aus der Art geschlagen
Warum?
Ist. Mein Vater sieht, oder sah, er lebt leider nicht mehr, sah ein bisschen aus wie Edwards Bruder. Mein Cousin sah ein bisschen aus wie Prinz Albert. Ich habe mehr so das schwedische Bullabü-Gesicht meiner Mutter. Bei mir ist dieses schwedisch-skandinavische sehr durchgeschlagen.
Wir haben was vorbereitet, um zu gucken, ob das wirklich so ist, dass du aus der Art geschlagen bist oder ob du da nicht reinpasst. Schau mal, wir haben das für dich gebastelt.
Oh, wie toll.
Kleine Erinnerung.
Herrlich, direkt hinter Charles. Auch das ist lieb, danke schön.
Und vielleicht hast du... eine vage Erinnerung.
Charles Blick spricht ja Bände, oder?
Finde ich auch. Das haben wir auch so. Und vielleicht hast du eine vage Erinnerung an einen anderen Vorfahren.
Ach Gott, ja, Pauline.
Ja.
Das Pauline.
Magst du es nochmal?
Ja, natürlich. Aber ob ich das noch hinkriege, erwartet doch nicht, dass ich diese ellenlange...
Wo war es?
Das war hier, nee, das war im Studio bei Radio Bremen mit Paulinje. Das sieht aber sehr mitgenommen aus, das Paulinje. Das lag länger in der Sonne. Und der Witz war es, Paulinje konnte halt nicht sprechen. Al Paulinje, sag doch mal, grüß Gott zu deine Leute. Das ist ein Weißen. Das ist das
echte Paulinje.
Ist das toll.
Das echte Paulinje. Weißt du, wo wir es gefunden haben? Wir haben auch ein Bild von dir vor ein paar Jahren aufgenommen. Das haben wir beim Ton. Das lag da so rum. Und
nein, ist ja, nicht euer Ernst.
Und die meisten wussten nicht, wo das herkommt. Aber es ist das Originalstück. Und jetzt aber wollen sie es zurückhaben. Deshalb
dann überlasse, ich, ihn wieder
überlasse
zurück.
Ich dir gerne das Bild hier. Aber das nehme ich wieder
absolut
an
mich. Ja, ist okay. Schön. Wie süß, das Paulinje.
Dein erster Auftritt bei Radio Bremen in einer Jugendsendung, da hast du einen Schweizer Moderator gespielt, also ein Landsmann von...
Ich bin nicht Schweizerin.
Naja, aber geboren in der Schweiz. Da wurde geboren. Der mehrere deutsche Politiker anspricht und jeder dieser Politiker antwortet in einem anderen Dialekt. Hast du dir diese wunderbare Gabe, von einem Dialekt zum anderen zu springen, bewahrt über die Jahre und Jahrzehnte?
Ja, ob das noch ganz so schnell ist wie vor 40 Jahren, weiß ich nicht, aber es geht nach wie vor.
Darf ich dich fragen?
Es ist übrigens, weißt du, was ganz interessant ist, ich muss dir das zeigen, ist vielleicht auch für Jan Weiler ganz interessant. Jan und ich sind ja quasi Nachbarn in Umbrien. Er wohnt so 40 Kilometer Luftlinie von mir entfernt. Und die Tatsache, dass ich offensichtlich irgendwie mit Edward dem Siebten zu tun habe, muss sich bis zur lokalen Polizei des Ortes herumgesprochen haben, in dem unser Häuschen steht. Dies ist ein offizieller Brief von der Polizei. Ich sage Ihnen nicht, warum. Das werden Sie dann in der Presse lesen, was da passiert ist. Da steht also Oggetto controllo attività ricettiva per attività di polizia amministrativa meglio specificata in oggetto vista l'irreperibilità della sua utenza telefonica l'impossibilità di contattarla personalmente con la presente invito la signoria vostra. Du weißt, was das heißt. Das heißt, apprendere quanto prima contatti con l'ufficio. Lass mich zu Ende lesen. Quanto
con l'ufficio. Sollen wir derweil schon mal rausgehen?
Die polizia locale del comune und so weiter und so fort. Dann haben sie das Ganze, was sie sonst nie machen, auf Deutsch übersetzt. Und da steht dann, kannst es gleich, ich gebe es gerne rum, da ihre Telefonnummer nicht verfügbar ist und sie nicht persönlich kontaktiert werden können, lade ich hiermit, jetzt sprechen die mich an, ihre Exzellenz ab.
Du siehst, dass es gibt noch Länder, da weiß man, was sich gehört.
Ja, absolut.
Ja. Toll. Und hast du das Bußgeld bezahlt?
Das geht sich doch gar nicht. Darum geht's ja nicht.
Also, letzte Frage an dich, Appel. Wenn du jetzt von Bremen aus über Köln, wo du auch lebst, über mehrere Bundesländer nach Umbrien fährst, könntest du dir vorstellen, eine kleine Rundreise in Form von Dialekten hier zu improvisieren?
Ach du liebes bisschen.
In Bremen beginnend?
Jo, fährst in Bremen los, ist ganz einfach. Dann geht das so Richtung Niedersachsen und dann bist du irgendwann, fährst du durch den Pott.
Ja.
Da kannst du richtig schön die Kinnlade hängen lassen. Da kannst du doch alles. Da kannst du sogar den Arm aus dem Fenster tun, wenn du mit dem Auto fährst. Dann geht es über den Pott weiter durch Rheinland immer weiter. Schön, kannst du auch ein bisschen langsamer fahren. Dann darfst du auch ein Gläschen Wein trinken, wenn du am Steuer. Und dann fährst du und fährst, irgendwann bist du dann im Frankenland. Vom Frankenland geht es dann runter ins Schwäbische. Ich persönlich, einer meiner Lieblingsdomänen. Und dann kommst du bei Freiburg an die Grenze und dann geht's halt noch einmal durch die Schweiz, bis du dann irgendwann da bist, wo ich gerade den Brief vorgelesen habe.
Bist du wieder bei dem Bußgeldbescheid?
Nein, den Bußgeldbescheid müsst ihr eh rausschneiden, sonst kriege ich Ärger. Es geht natürlich in dem Buch nicht nur um Edward den Siebten. Das ist eine Nebengeschichte. Es geht eigentlich um was ganz anderes.
Aber eine ziemlich gute.
Ja, ich hoffe es.
Wirklich. Nein. Aber ich hoffe, wir haben damit Interesse geweckt für dieses Buch. Es gibt auch noch eine lange Passage, die mich sehr berührt hat. Da geht es um deine Freundschaft zu jemandem, der gestorben ist, ein ehemaliger Partner von dir. Da geht es auch um etwas,
Was wir vielleicht, wenn du uns den Gefallen tust und uns nicht wieder 34 Jahre warten lässt, bis du wieder in die Sendung kommst. Wie schwer es noch in den 80er Jahren war für jemanden, der im Fernsehen hochkommen wollte, sich zu bekennen zu einer schwulen Beziehung. Was da für Ratschläge kamen. Auch aus öffentlich-rechtlichen Anstalten. Also es ist ein Buch mit einem weiten Spektrum. Und ich bin sicher, die Ahnenforschung wird in Deutschland in ungeahnte Höhen kommen. Viele Leute werden sich auf denselben Weg machen. Ich bin nur nicht sicher, ob alle einen König unter ihren Ahnen finden werden.
Doch. Alle, wie wir hier sitzen, stammen ja von Karl dem Großen ab. Kannst du ganz sicher sein?
Ja. Aber bis dahin bist ja nicht mal du gekommen.
Doch. Ich habe 3 Jahre geforscht, aber es führt jetzt zu.
Karl der Große ist auch dabei?
Ist auch dabei, den zweimal.
Den habe ich übersehen. Also es war eine ganz große Freude, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sich so sehr wünschten, dass Happe Kerkeling den Stefan Raab macht und ein Fernseh-Comeback versucht. Ja. Oder ist das für immer vorbei? Hast du den Schlüssel rausgezogen und weggeworfen?
Also ich werde sicher nicht einer pensionierten Sportlerin in die Fresse hauen. Das mache ich nicht. Und ich habe es nicht vor. Ich hab's nicht vor, aber ich hatte vor 3 Tagen Albtraum, dass ich eine Samstagabendshow moderiere mit Heidi Klum. Schöne Grüße. Wer weiß.
Also, es ist nicht auszuschließen. Große Freude. Vielen, vielen Dank. Happy Kerkeling.